Das Bibelwort zu dem Thema heute steht in Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht, oder früher hieß es auch unsere Heimat, aber ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter. Unsere Heimat, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ich war schon immer während meines Dienstes unterwegs, so Vortragswochen. Und kurz nach der Wende war ich auch zu einer Zeltmission hier in Mecklenburg in Malchin. Und der Kollege damals, Günther Heide, war so freundlich, hat mir mal sein ganzes Gemeindegebiet gezeigt, von Malchin, Teterow bis Dagun, und hat mit mir eine Fahrt mit dem Trabi gemacht. Das war ein unvergessliches Erlebnis für mich damals, mal mit einem Trabi zu fahren. Und dann sind wir in der Zeit in Malchin bei einem Trabi, und ich meine, es waren sogar zwei verschiedene, zwei Aufkleber aufgefallen. Auf dem einen Aufkleber stand: Trabi-Fahrer kommen alle in den Himmel. Und auf dem anderen Aufkleber stand: Der Himmel kann warten. Der Himmel kann warten. Also ich dachte, naja, diese beiden Aufkleber, Trabi-Fahrer kommen alle in den Himmel und dann der Himmel kann warten, die geben nicht nur das Lebensgefühl und die Spannung eines Trabi-Fahrers weiter, sondern zeigen auch etwas von dem Lebensgefühl und von der Spannung, in der wir Christen stehen. Einerseits wissen wir, wir haben gerade gesungen, es ist unser Ziel in Ewigkeit, wir singen davon, aber naja, der Himmel kann warten. Vorfreude, aber dann verdrängen wir da auch wieder gern das Thema. Ich erinnere mich noch an meine Kindheit, da haben wir viele Lieder vom Himmel gesungen in der Sonntagsschule, komm zu dem Heiland, komm noch heute. Und wir haben richtig geschmettert den Refrain: herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünden frei und rein in das gelobte Kanaan ein. Jesus, hierher, ich komm. Oder so einen anderen Chorus: ich weiß, ich werde einmal Jesus sehen, ich weiß, ich werde einmal vor ihm stehen, ich marschiere den schmalen Pfad, den der Herr bereitet hat, ich weiß, ich werde einmal Jesus sehen. Das haben wir schon als Kinder begeistert gesungen. Und die Älteren erinnern sich vielleicht in der alten Glaubensstimme, da haben wir gesungen: fort, fort, mein Herz zum Himmel, fort, fort zum Himmel zu. Oder: Himmel angeht unsere Bahn, wir sind Gäste nur auf Erden. Nun wissen wir, jede Zeit hat ihre Lieder. Über Lieder und Musik, da sind die Geschmäcker verschieden. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass uns mit manchen alten Liedern auch eine Botschaft verloren geht. Nämlich die Botschaft vom Himmel, dass wir unterwegs sind. Manchmal habe ich den Eindruck, dass unsere Lieder ein Index, ein Anzeiger dafür sind, dass uns die Sehnsucht nach dem Himmel verloren gegangen ist. Nun ist das Singen, nun ist diese Sehnsucht mit dem Himmel nicht mit dem Singen der Lieder allein getan. Es kommt nicht nur darauf an, vom Himmel zu singen, sondern auch dem Himmel entgegen zu leben. Ich erinnere mich noch gut daran, ich war Student, habe schon immer gern Hausbesuch gemacht und auch gerade ältere Leute, besuchte ich eine ältere Dame, so weit über 80. Und dann sagte die mir: ja, weißt du, Bruder Lese, als ich ein junges Mädchen war, da habe ich gern so diese Ewigkeitslieder gesungen. Vielleicht kennen das auch noch die Älteren. Das war so ein schöner alter Schlager. Meine Heimat ist dort in der Höhe. Nicht? Wenn ich Jesus verklärt wiedersehe. Das habe ich als junges Mädchen gern gesungen. Aber jetzt bin ich so über 80. Jetzt stehe ich so kurz vor den Toren der Ewigkeit. Da singe ich das gar nicht mehr so gern. Und ich glaube, das war kein Einzelfall. Ich habe in den rund 40 Jahren meines Dienstes als Gemeindepastor beobachtet, dass der Himmel nicht unbedingt ein gefragtes Thema so bei unseren Gesprächen ist. Ich habe in den letzten Jahren überlegt: Mensch, was nimmst du Senioren mit zum Geburtstag? Alkohol sowieso nicht, ja, Traubensaft verträgt auch nicht jeder und dicke Bücher wollen die auch nicht mehr lesen. Und dann habe ich mich gefreut, als vor einigen Jahren mein Freund und Kollege Dr. Günther Wieske, der hat manche Bücher geschrieben, hat jetzt in diesen Tagen bringt er noch einen Roman raus mit 94, aber als der so ungefähr 80 war, da hat er ein Buch geschrieben oder ein Heftchen, so ein Büchlein: Wie ist es im Himmel? Schön blauen Einband, da Das habe ich dann gar nicht groß verpackt. Ne? Ja, der Bruder Netz, der hat es schon noch in der Hand. Genau, man kann auch noch was nachlesen. Und dann habe ich das gar nicht groß verpackt und habe das bei Seniorengeburtstagen gleich so überreicht, sah ja schön aus. Und ich habe gedacht, ich mache den Senioren eine Freude. Aber ihr hättet mal dabei sein sollen. Manchmal habe ich das überreicht. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Gottes Segen. Ich denke nur, so eine Dame war Mitte 70, dann nahm sie das Heftlein, dem Himmel hat ja noch ein bisschen Zeit. Also ähnlich wie der Trabi-Fahrer, der Himmel kann warten. Also ich denke, der Himmel ist ein Thema für uns alle, nicht nur für Ältere. Ich meine, nur für Ältere erst recht, aber nicht nur für ältere Menschen, sondern auch für junge Menschen ist der Himmel ein aktuelles Thema. Im Juli 2012 stürzten in den Schweizer Alpen 5 Menschen in den Tod. Darunter auch der 20-jährige Silas aus Ostwestfalen, aus der Ecke, wo ich jetzt gerade lebe. Er schrieb auf seinem Facebook-Profil, also im Internet, da sind ja die jungen Leute, sind schon oft gar nicht mehr bei Facebook, aber viele, die da bei Facebook sind, haben dann so ein Profil, wo man sich also kurz vorstellt. Und da stellt er sich in dem Facebook-Profil vor mit dem Satz: Ich bin bibelgläubiger Christ und wünschte, du wärst es auch. Dann sehen wir uns spätestens im Himmel wieder. Bei aller Tragik dieses frühen Todes, dieses Absturzes in den Alpen, aber welch ein Trost, dass das ein junger Mann so sagen kann und diese Gewissheit auch zum Ausdruck bringt und in seinem Facebook-Profil festhält. Ich bin bibelgläubiger Christ und wünschte, du wärst es auch. Denn dann sehen wir uns nämlich spätestens im Himmel wieder. Und ich denke, dieses Beispiel zeigt, wie aktuell dieses Thema für uns alle ist, unabhängig von unserem Alter. Ich weiß nicht, wann ihr zuletzt mal eine Predigt über den Himmel gehört habt. Ich muss auch zugeben, als Gemeindepastor habe ich so oft auch nicht drüber gesprochen. Gut, beim Totensonntag, Ewigkeitssonntag, dann vielleicht mal auch im Advent, aber sonst habe ich so festgestellt, ist der Himmel nicht unbedingt auch so ein gefragtes Predigtthema. Mir ist es wichtig, uns den Himmel lieb und ja, bewusst zu machen. Und ich möchte nicht nur über den Himmel predigen, sondern darüber, wie wir mit Freuden dem Himmel entgegengehen können. Angeregt zu diesem Thema hat mich auch ein Lied von der Liedermacherin Hella Heitzmann, das sie für eine Freundin, die mit Down-Syndrom geboren ist, geschrieben hat. Und ich empfinde dieses Lied als ein Vermächtnis von Hella Heitzmann, da sie es im Jahr 2009 schrieb, kurz bevor sie ganz plötzlich im Alter von 58 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs starb. Da schreibt sie, mit Freude dem Himmel entgegengehen. Das ist der Refrain, mit Freuden dem Himmel entgegengehen. Schon hier im Vertrauen auf Jesus sehen. Was kann uns auf Erden schon Böses geschehen? Er wird uns zur Seite stehen. Mit Freuden dem Himmel entgegengehen. Meine Lieben, wir sind geschaffen für den Himmel, für eine neue Erde. Und eines Tages werden wir sie sehen. Und wir werden uns ewig an ihr freuen können. Himmel, das ist der Ort, wo die Freude keine Grenzen kennt. Himmel, das ist unsere Heimat. Das ist unser wahres Zuhause. Und Gott hat uns die Sehnsucht danach in unser Herz gelegt. Er hat uns sozusagen mit diesem Vakuum im Herzen geschaffen, das nur durch ihn selbst gefüllt werden kann. Wir sind auf ihn hingeschaffen. Im Prediger Salomo, Kapitel 3, Vers 15 heißt es, Vers 11, Gott hat die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Ein wunderbares Bild, eine wunderbare Tatsache. Gott hat die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Wenn das Leben auf der Erde alles wäre, dann kämen wir ständig zu kurz. Wir sind auf Ewigkeit hin geschaffen, auf Ewigkeit hin programmiert. Der Kirchenvater Augustinus hat das einmal so formuliert: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Die Geschichte Gottes mit uns hat ein Happy End. Jedes gute Buch hat ja meistens auch ein Happy End. Ich habe mir sagen lassen, es gibt Leute, wenn die sich ein neues Buch kaufen oder ein neues Buch lesen, dann blättern die hinten schon mal und wollen mal so ein bisschen gucken, wie das ausgeht, ob es auch lohnt, wirklich zu Ende zu lesen. Bei der Bibel ist das ähnlich. Auf den letzten Seiten erfahren wir im letzten Buch der Offenbarung auch etwas von dem Happy End. Ich möchte zwei Verse zitieren aus Offenbarung 21 und 22. Ein Vers habe ich im Laufe dieser Abende schon mal zitiert. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Ich finde einen der trostreichsten Worte der Bibel. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Und aus Offenbarung 22, und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich glaube, ein Grund, warum wir so selten über den Himmel sprechen, ist unsere mangelnde Vorstellungskraft. Wir haben unzulängliche Bilder im Kopf, krause Vorstellungen von dem, was uns dort erwartet. Was ist uns versprochen, wenn wir uns auf Jesus einlassen, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen? Was erwartet uns im Himmel? Es ließ sich viel sagen. Ich möchte es auf vier Aussagen beschränken. Das erste: Wir werden Jesus sehen. Jetzt ist das ja die Spannung unseres Glaubens, dass wir einem Unsichtbaren vertrauen. Wir können ihn erfahren, erleben im Gebet, aber wir können Jesus nicht sehen. Aber Johannes schreibt in seinem Brief: Wir werden ihn sehen, wie er ist. Schon im Alten Testament weist der Prophet Jesaja darauf hin: Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Und der Sänger André Krautsch bringt es zum Ausdruck dieser Hoffnung in seinem Lied: Soon and very soon we are going to see the King. Bald schon kann es sein, dass wir Gott als König sehen. Wir werden unseren König sehen, Jesus unseren Herrn, in seiner ganzen Schönheit, in seiner ganzen Herrlichkeit. In dem alten Kirchenlied Schönster Herr Jesus rührt mich der letzte Vers besonders. Alle die Schönheit Himmels und der Erde ist verfasst in dir allein. Nichts soll mir werden lieber auf Erden, als du der schönste Jesus mein. Wir werden Jesus sehen. Ich freue mich drauf. Du auch? Das Zweite: Wir werden einander wiedersehen. Wir werden Gemeinschaft haben mit vertrauten Menschen. Ich weiß, da sind auch Theologen so gespaltener Meinung und auch manche Christen sagen, ja, wie mit dem Wiedersehen. Die Bibel sagt nicht allzu viel über den Himmel. Vieles kann man und muss man zwischen den Zeilen lesen. Mir sagte auch mal ein Gemeindeleiter, auch auf dem Hintergrund einer bestimmten Gemeindesituation, er sagte, ich bin gar nicht so scharf drauf, alle wiederzusehen oder wiederzuerkennen. Aber ich glaube, dann haben wir auch einen neuen Leib und ganz neue und ganz andere Empfindungen in der Ewigkeit und in der Herrlichkeit, dass wir auch die, die wir hier vielleicht manchmal nicht so gerne sehen, dann auch mit anderen Augen sehen können. Der Jesus hat gesagt, ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Oder Paulus spricht ganz konkret von einer Gemeinde in Thessalonich. Er sagt, ihr seid meine Freude, ihr seid mein Ruhmeskranz vor unserem Herrn, wenn er erscheint. Das heißt, wir sind nicht irgendwelche nebulösen Wesen, sondern da wird Bernd Rogasch und Andreas Runo, so ein paar Namen kenne ich hier, und Wolfgang und Dagmar, wie wir alle heißen, werden konkret, und auch die Gemeinde Schwerin, wir werden vor dem Herrn erscheinen, wir werden uns wiedersehen und wir werden Gemeinschaft miteinander haben. Wir werden einander erkennen und begeistert sein. Manche meinen, wir würden im Himmel alles vergessen und uns an diese Erde nicht mehr erinnern können. Ich denke, das wäre ja furchtbar. Das klingt wie so ein fernöstliches Nirvana des ewigen Vergessens. Gott sagt in seinem Wort: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Sicherlich, wir werden einen neuen Körper haben, der den Glanz der himmlischen Welt aushält. Aber das, was mit unserem Namen zusammenhängt, das, was uns als Person ausmacht, das werden wir erkennen. Das, was die Bibel Herz oder Seele nennt. und was unser Denken, Fühlen und Wollen vereint, das bleibt bestehen. Ich freue mich, manche wiederzutreffen, manche, die mir Vorbilder im Glauben waren. Wir werden Mose und Abraham wieder treffen und Paulus, und vielleicht haben wir Zeit genug, können wir Fragen stellen, die wir immer vielleicht Paulus schon mal stellen wollen. Aber das ist nicht das Entscheidende, dass wir uns wiedersehen. Das ist fast nur so ein Nebeneffekt. Es gibt ein schönes altes Lied: Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, leider wird das oft nur noch bei Beerdigungen gesungen. Man sollte das viel öfter auch im Gottesdienst singen, um sich das bewusst zu machen. Denn da heißt es in einer Strophe: Dort vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Darum geht es. Jesus ist der Grund unserer Anbetung und Jesus ist der Mittelpunkt, wenn wir es gerade schon gesungen haben, dass er der Mittelpunkt unseres Lebens sein soll. Er ist der Mittelpunkt in der Ewigkeit. Ihm gilt alle Ehre, ihm werden wir anbeten. Aber auch wir sind dabei, nicht als irgendwelche nebulösen Wesen, sondern als Menschen, die Gott mit seinem Namen gerufen hat und deren Namen im Buch des Lebens stehen, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben. Also, erstens, wir werden Jesus sehen. Zweitens, wir werden einander wiedersehen, wir werden Gemeinschaft haben. Und drittens, keine Langeweile. Es gibt viel zu tun. Keine Langeweile. Viele Christen meinen, also auf der Erde ist das doch wesentlich aufregender. Vor allen Dingen junge Leute können sich vielleicht noch schwieriger etwas vorstellen, wie das im Himmel schön sein soll oder interessant sein soll. Da gibt es so Lieder von der ewigen Ruhe. Da ist natürlich auch was dran. Der Hebräerbrief spricht auch von der Ruhe, aber so ewige Ruhe, da denken viele, das ist so ein, könnte ein Werbeslogan für ein Bestattungsunternehmen sein. Ewige Ruhe, aber als Programm für die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Die Bibel sagt aber nichts von Langeweile. Stattdessen gibt es eine Reihe von Hinweisen in der Bibel, die den Schluss zulassen, dass wir im Himmel mit Aufgaben betraut werden. Das Gleichnis von den anvertrauten Funden beinhaltet zum Beispiel ein Versprechen Jesu. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Ein Hinweis: Wer hier in kleinen Dingen treu ist, dem werden in der Ewigkeit größere Aufgaben anvertraut werden. Ja, die Bibel sagt sogar, dass wir mit Christus in Ewigkeit regieren. Das steht so zwischen den Zeilen. Paulus schreibt mal einen Brief an die Korinther, das war eine sehr lebendige, sehr dynamische Gemeinde. Da haben sich aber auch schon mal Leute ordentlich gefetzt und gestritten, und zwar so gestritten, dass sie zu einem weltlichen Gericht gehen mussten. Und da schreibt der Apostel Paulus: Wie könnt ihr nur als Geschwister, ihr seid doch Schwestern und Brüder in einer Gemeinde, wie könnt ihr zu einem weltlichen Gericht gehen? Und dann sagt er, 1. Korinther 6, Vers 2 und 3, wisst ihr nicht, dass die Heiligen, und damit sind die Gemeindeglieder gemeint, die Jesus herausgerufen hat, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Ja, wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Das auch nicht vorstellen. Aber die Bibel sagt das. Wir haben dort Aufgaben. Es warten Aufgaben auf uns, die wir uns nicht vorstellen können, von denen wir vielleicht jetzt noch gar keinen blassen Schimmer haben. Also, im Himmel keine Langeweile. Man schwebt nicht nur auf Wolke 7 und zupft die Harfe, denn dann müssten ja alle, die nicht im Lobpreisteam engagiert sind, sagen: Mensch, was machen wir die ganze Zeit im Himmel? Also nur Palmen schwingen? Nein, im Himmel gibt es keine Langeweile. Und anbeten, das machen wir sowieso alle zusammen. Wir werden Jesus sehen. Wir werden einander wiedersehen und Gemeinschaft haben. Und es gibt keine Langeweile, es gibt viel zu tun. Und ein letzter Gedanke: Wir werden ankommen. Vor einiger Zeit besuchte ich eine krebskranke Frau im Endstadium, Mitte 40. Sie wusste, dass sie nur noch einige Tage zu leben hatte. Sie war in meiner Gemeinde in Remscheid. Ich war schon umgezogen nach Bad Salzuflen, nach Ostwestfalen, im Ruhestand. Aber ich war noch mal in Remscheid, habe sie noch mal besucht und ich kam gerade in das Zimmer, wo sie kurz vorher ein Gespräch mit ihrer Ärztin hatte und festgelegt hatte, dass sie keine weiteren lebensverlängernden Maßnahmen wollte, sondern die letzten Tage in einem Hospiz in ihrer Heimat zubringen wollte. Sie war eine treue Christin und war während der 6 Jahre ihrer Erkrankungen allen ein Vorbild, wie sie mit der Situation umgegangen ist. Sie hat auch am Anfang ihrer Erkrankung einen großen Briefumschlag fertig gemacht und hat ihn mir gegeben für den Fall der Beerdigung. Finde ich eine gute Sache. Ich denke, das können wir Christen, weil wir doch um den Himmel wissen, um das Ziel wissen, müssen wir das Thema Tod nicht ausklammern. Sie war vorbereitet und doch hat sie nur auch alle Höhen und Tiefen dieser Krankheit mitgemacht. Und jetzt in diesen Tagen, als ich sie besuchte, fragte ich noch einmal so, wie geht es dir? Ich meine, wie es ihr äußerlich ging, das sah ich ja. Ich meinte auch, wie es ihr so innerlich geht. Und dann sagt sie, weißt du, nachts, da liege ich oft wach und dann frage ich mich, ob ich da auch wirklich ankomme. Ob ich da auch wirklich ankomme. Mir ist schon öfter so oder ähnlich die Frage gestellt worden von Menschen in so einer Phase, wo man eben körperlich schwach ist und wo man dann auch oft innerlich angefochten wird. Ich habe sie auf die Zusage des Herrn Jesus hingewiesen aus Johannes 10, wo der Jesus sagt, ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und als ich sie ein paar Tage vor ihrem Heimgang noch einmal im Hospiz besuchte, sagte ich ihr den Vers aus Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Und dann stimmte sie mit ihrer sehr schwachen und schon vom Tode gezeichneten Stimme diesen alten Chorsatz an, den vielleicht auch noch einige alte Chorsänger kennen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und sie sang diesen Satz bis zu Ende durch, dass ich mög bleiben im Hause des Herrn alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit. Und da leuchtete in diesem Hospiz etwas von dieser lebendigen Hoffnung auf, von diesem Wissen um das Ziel. Und immer wieder, wenn ich in der Nähe bin, sie ist in Ostwestfalen begraben und der Friedhof liegt neben einer Kapelle. Und wenn ich da in der Nähe bin, Pastoren treffen oder einen Dienst, dann gehe ich auf den Friedhof, erinnere mich dankbar an sie und erfreue mich an ihrem Grabstein. Sie hat ein Zeugnis gegeben über ihren Tod hinaus. Auf dem Grabstein besteht aus 2 Hälften und in der Mitte ist praktisch wie so eine Lücke gelassen, ein Kreuz. Und auf dem Grabstein steht zu Hause. Sie ist zu Hause. Sie wusste, meine Heimat ist im Himmel. Jesus wartet auf mich. Der Arzt Dr. Hartmut Meyer-Gerber hat in seinem Buch geschrieben, Sterben, Höhepunkt des Lebens. Buchtitel, Sterben, Höhepunkt des Lebens. Wir verdrängen oft das Thema Sterben und Tod. Aber Sterben und Tod gehört nicht nur zum Leben. Sterben ist der Höhepunkt des Lebens. So ist es. Es geht nach Hause. Wir nähern uns der ewigen Heimat. Und dort dürfen wir schauen, was wir geglaubt haben. Jesus erwartet uns. Ja, was machen wir jetzt mit dieser Botschaft, die wir vielleicht heute nicht zum ersten Mal gehört haben? Vielleicht manche zum ersten Mal oder manche so sehr kompakt. Das hat doch Konsequenzen. Die erste Konsequenz heißt, auf die Ewigkeit vorbereiten. Wenn ich weiß, dass das, was vor mir liegt, unüberbietbar gut ist, dann relativiert sich vieles in meinem Leben. Ich beobachte manche Senioren, die sehr reiselustig sind. Also ich habe nichts gegen Seniorenreisen. Es gibt so eine Art Reiseführer, sage ich mal, in einer Buchhandlung, 100 oder waren es sogar 1000? 100, ich meine sogar 1000 Orte, die du gesehen haben musst, bevor du stirbst. Und bei manchen Senioren habe ich den Eindruck, die machen sich richtig Stress, die wollen das alles noch sehen. Also wir dürfen uns erfreuen an der wunderbaren Schöpfung Gottes, aber ich muss nicht alles reinpacken in dieses Leben. Ich weiß, das Schönste kommt noch, so hat es Fritz Rienecker, ein Bibelausleger, mal formuliert. Und er hat über den Himmel geforscht in der Bibel und ein Buch geschrieben, das Schönste kommt noch. Großen Ereignissen in unserem Leben fiebern wir entgegen. Das fängt bei den kleinen Kindern ein, bei der Einschulung mit Zuckertüte und so weiter. Dann freut man sich auf den Schulabschluss oder auf das Abitur oder dann den Berufseintritt, dann das Studium. Dann die Trauung, die wird vorbereitet und dann die Silberhochzeit und dann die Goldene Hochzeit und was es alles für Feste gibt. Alles im Leben bereiten wir vor. Warum bereiten wir uns nicht auf die Ewigkeit vor? Und ich denke, spätestens im Seniorenalter, wobei ich noch einmal erwähne, das Thema Himmel ist nicht nur ein Thema für Senioren, aber spätestens im Seniorenalter sollte man sich doch damit beschäftigen. Ich habe einmal eine Andacht gehalten in einem Seniorenzentrum und habe auch bewusst über den Tod gesprochen. Da sagte ich, wie kann man im Seniorenheim über den Tod sprechen? Ja, wenn nicht da, wo dann sonst? Und ich denke, in diesem Alter, und da wundere ich mich manchmal, da stehen wir kurz vor der Ewigkeit und wir tun so, als würden wir hier auf Erden weiterleben. Also, die erste Konsequenz ist, auf die Ewigkeit vorbereiten. Die zweite Konsequenz, die wichtigste Frage klären. Die wichtigste Frage, die ein Mensch in seinem Leben stellen kann, lautet nicht, wie kommt man in den Himmel? Das wäre noch so ganz allgemein und theoretisch. Sondern, wie komme ich in den Himmel? Haben Sie sich diese Frage schon mal gestellt? Und eine gute Antwort gefunden? Hieß die Antwort, du musst, dann ist sie falsch. Nicht unser Tun ist entscheidend, sondern das, was Jesus getan hat. Mit diesen beiden Worten kann man das Evangelium klar machen. Tun, darum geht es in allen Religionen. Der Mensch will etwas tun, er will was tun zu seiner Erlösung. Aber das Evangelium, die frohe Botschaft heißt, Jesus hat alles getan. Als er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, da hat er alles getan. Und deshalb ist der Eingang in den Himmel gratis, weil Jesus sein Leben für uns gelassen hat, weil Jesus mit seinem Blut bezahlt hat. Das hat er als Lösegeld gegeben. Um diesen Gedanken aus dem Wochenspruch noch einmal aufzugreifen. Viele erinnern sich auch an das Lied, der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Gratis in den Himmel kommen geht nur, weil Jesus der Retter ist. Zu Weihnachten singen wir es ja, da ist oft so viel Weihnachtsstimmung, aber die zentralste Weihnachtsbotschaft ist in dem Lied Stille Nacht drin. Christ der Retter ist da. Jesus ist der Retter. Er rettet uns von unseren Sünden und er rettet uns vor dem ewigen Tod. Diese Frage muss geklärt werden. Wer sie noch nicht geklärt hat, sollte sie heute klären. Viele von euch haben vielleicht diese Frage geklärt. Sie sagen, ja, ich weiß, Jesus ist mein Retter. Deshalb aber die dritte Frage, wie sieht das aus mit deinem Lebensstil? Führst du einen ewigkeitsbewussten Lebensstil? Unsere Heimat ist im Himmel, unser Bürgerrecht ist im Himmel. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Wir sind jetzt schon Bürger des Himmels. Deshalb ist Bad Salzuflen ist ein wunderbarer Kurort. Ich meine, wobei Schwerin ist noch ganz was anderes. Ne? Ich in diesen Tagen so vor dem schönen Wetter hier noch durch Schwerin gegangen bin. Aber ich bin dankbar, in dem schönen Kurort Bad Salzuflen zu wohnen. Das ist auch schon fast so ein himmlisches Gefühl. Aber da bin ich nur vorübergehend. Das ist nur mein zweiter Wohnsitz. Und auch ihr alle in der schönen Stadt Schwerin, das ist so schön, diese Stadt ist, das ist nur euer zweiter Wohnsitz, wenn ihr Jesus gehört. Der erste Wohnsitz ist im Himmel. Unsere Heimat, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und weil das vor uns liegt, weil das unser Ziel ist, sollen und müssen wir uns fragen, bei allem, was wir tun und lassen, was hat eigentlich Ewigkeitsbedeutung, wenn wir Bürger des Himmels sind, dann hat das Auswirkungen auf unseren Lebensstil. Paulus schreibt einmal, da geht es im anderen Zusammenhang um Ehe und heiraten oder nicht heiraten, aber in diesem Zusammenhang sagt er in Korinther 7 etwas Schönes, die Zeit ist kurz. Er rechnete mit dem baldigen Wiederkommen und je älter wir werden, merken wir alle, wie schnell die Zeit vergeht, die Zeit ist kurz. Als wir in Bad Salzuflen uns eine Wohnung angeschaut hatten und dann umziehen wollten, ich bin mit häuslichen Dingen nicht so sehr vertraut, hat sich meine Frau sehr viele Gedanken gemacht und was man da noch machen könnte und machen sollte. Und ich war da so ein bisschen phlegmatisch, so etwas zurückhaltend und habe dann gesagt, ein bisschen humorvoll, aber auch mit einem ernsten Gedanken dabei, ja, was willst du denn doch noch alles machen? Das ist doch nur für einen Übergang. Also, da war ich noch ein paar Jahre jünger, so Mitte 60, Lebenserwartung 80 plus minus, so 15 Jahre. Ich meine, gut, für 15 Jahre soll man auch noch renovieren und es sich schön machen. Aber ich habe manchmal den Eindruck, es gibt Leute, die fangen mit 70 noch an zu bauen und als wollten die Ewigkeit hier verbringen. Paulus sagt, die Zeit ist kurz und dann sagt er, ich zitiere, fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Paulus bringt den ewigkeitsbewussten Lebensstil auf eine Formel. Haben, als hätten wir nicht. Natürlich, wenn wir in einer Beziehung leben, wenn wir verheiratet sind, haben wir eine Frau oder haben wir einen Mann oder wir haben Kinder. Aber Paulus sagt, haben, als hätten wir nicht. Weinen, als weinten wir nicht. Freuen, als freuten wir uns nicht. Haben, als hätten wir nicht, weil wir wissen, wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auf die Ewigkeit, auf den Himmel einstellen. Elisabeth von Thüringen hat einmal diesen treffenden Satz formuliert. Wer den Himmel ernst nimmt, wird für die Erde tauglich. Wer den Himmel ernst nimmt, wird für die Erde tauglich. Man kann das in der Kirchengeschichte beobachten. In den Phasen, in den Zeiten, wo eine starke Naherwartung war, wo man stark mit dem Himmel rechnete, da haben die Menschen nicht Däumchen gedreht oder nur Lieder vom Himmel gesungen, da sind sie aktiv geworden. Da sind Diakoniewerke entstanden, da sind Missionswerke entstanden aus diesem Bewusstsein. Wir sind unterwegs zum Himmel. Wer den Himmel ernst nimmt, wird für die Erde tauglich. Übrigens, im Himmel gibt es nur Freiwillige, aber in der Hölle auch. Manche sagen ja, wie kann Gott nur Menschen in die Hölle schicken? Ich meine, Gott schickt keine Menschen in die Hölle. Die Bibel sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deshalb hat Gott Jesus, den Retter, in die Welt gesandt. Gott will nicht, dass du in der Hölle landest. Aber du musst den Retter annehmen. Ich bekam neulich eine Einladung, großer Geburtstag, im wunderbaren Lokal gefeiert. Und dann müssen ja so Leute auch wissen, wie viele da kommen. Und ich Pi mal Daumen. Und dann steht dann unter so einer Einladung, waren so ein bisschen vornehm und so, dann stand da ganz drunter UAWG. UAWG. Um Antwort wird gebeten. Nicht? Bei einer Einladung wird um eine Antwort gebeten. Und ich denke, so ist das auch mit der Einladung in den Himmel. Jesus winkt niemanden in den Himmel, aber er wartet auf deine Antwort. Die Bibel sagt, der Tod ist der Sünde Sold, die Folge unserer Sünde. Aber die Gabe Gottes, das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben. Und deshalb haben wir diese Themenabende veranstaltet. Da habe ich an den Abenden und werde auch heute Morgen noch einmal wieder einladen, dieses Geschenk anzunehmen und dein Leben festzumachen mit Jesus. Aber ich möchte auch uns, die wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, ermuntern, so uns neu auszurichten, neu das Ziel in Visier zu nehmen und uns auszurichten auf einen ewigkeitsbewussten Lebensstil.